Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Und dann kann's auch schon losgehen. Apropos antisemitische Faschoschweine. AfD-Politiker planen mit Neonazi-Partei der Heimat eine Fraktion im Kreistag.
Hä? Das ist ja ungewöhnlich.
3 AfD-Kommunalpolitiker wollen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit der ehemaligen NPD zusammenarbeiten. Die AfD kündigte an, die Politiker auszuschließen.
Nazis koalieren mit Nazis. Let's go.
Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wollen einzelne Politiker der AfD mit der rechtsextremen Partei Die Heimat eine gemeinsame Fraktion bilden. Also die rechtsextreme AfD will mit der rechtsextremen Heimat zusammenarbeiten. Der Verwaltung des Landkreises im Süden Brandenburgs an der Grenze zu Sachsen wurde die Bildung einer entsprechenden Fraktion bereits mitgeteilt. Bei der Kommunalwahl errangen die AfD im Kreistag Oberspreewald-Lausitz 16 der 50 Sitze. 2 dieser Kreistagsmitglieder, die beiden AfD-Kommunalpolitiker Bernd Dietrich und Peter Gröbe, wollen nun zusammen mit den Vertretern der rechtsextremen Heimat Thomas Gürtler eine neue Fraktion Heimat und Zukunft bilden. Das sagte die Sprecherin des Kreises. Gürtler soll Vorsitzende der Fraktion werden. Der neue Kreistag tritt am 4. Juli erstmal zusammen. Auch in der Stadt Lauchhammer im selben Landkreis ist eine ähnliche Zusammenarbeit zwischen den AfD-Politikern und der Partei Die Heimat, ehemals NPD, geplant. In der dortigen Stadtverordnungsversammlung soll es künftig eine neue Fraktion des Heimatvertreters Gürtler mit den beiden selbigen AfD-Mitgliedern Dietrich und Gröbe sowie einem weiteren AfD-Mitglied geben. Sie sollen den Namen AfD Plus tragen. In Lauchhammer kam die AfD auf 6 Sitze und die Heimat auf 1. Auch die Heimat hatte eine Mitteilung zu den Plänen veröffentlicht. Der Zusammenschluss der Politiker aus den beiden Parteien wurde nach Angaben von der Heimat von AfD-Chef Tino der braune Maler Schrupalla begünstigt. In der Mitteilung heißt es, Schrupalla habe gesagt, dass es, Zitat, auf kommunaler Ebene keine Brandmauern zu anderen Parteien geben werde. Hey. Der Landesvorstand der AfD in Brandenburg hat unteressen bereits ein Parteiausschlussverfahren gegen die 3 betreffenden Parteimitglieder beschlossen. Das teilte ein Sprecher von AfD-Chefin Alice Weidel dem öffentlich-rechtlichen Sender RBB am Dienstag mit. Immer wenn die von den Faschisten Wahlen gewinnen, und sich herausstellt, dass die Wahlgewinner Faschisten sind und das ein bisschen zu dolle, dann gibt's da ganz schnell mal, naja, der kann das ja nicht machen. Ich meine, Maximilian Krah ebenso. Der hat mehr oder weniger in Ostdeutschland für die AfD die Stimmen eingefahren und ganz am Ende hat die AfD-Führung den aus dem Europaparlament abgezogen. Das hat den Leuten da gar nicht gefallen. Meine Güte. Der Brandenburger AfD-Vorsitzende René Springer hatte schon am Vormittag gesagt, dass er ein solcher Parteiausschlussverfahren anstrebe. Zitat, wegen der vorsätzlichen Verletzung von Mitgliederpflichten und des erheblichen Verstoßes gegen die Grundsätze der Partei werde ich ein Parteiausschlussverfahren gegen die 3 Mitglieder anstreben, sagte Springer. Die Partei Heimat stehe auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD zur Organisation, mit denen sie eine Zusammenarbeit ausschließt. Komisch. Wirklich? Man wolle auch auf juristischem Weg gegen den Namen AfD Plus vorgehen, sagte Springer weiter. Die Vorgänge hätten die Partei sehr erschreckt. Er sei davon ausgegangen, dass so etwas nicht möglich sei. Die Mandatsträger hätten sicher nicht aus politischer Überzeugung, sondern aus einer gewissen Überforderung mit dem errungenen Mandat reagiert, sagte der Landesvorsitzende der AfD Brandenburg.
Ja.
Da gewinnst du auf einmal, weil du dich zur Wahl stellst, ein Mandat und dann aus Verwirrung über den Erfolg koalierst du mit Rechtsextremen, weil du dich mit denen so gut verstehst. Ich bin nicht überrascht. 2023 gab es so viele antisemitische Vorfälle wie noch nie. Nach dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober haben auch in Deutschland die Feindseligkeiten gegen Juden eine neue Dimension erreicht. Die Meldestelle RIAS sieht die Grundrechte in Gefahr. Der Bundesverband RIAS hat im vergangenen Jahr 4.782 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Fast 83% mehr als 2022 und so viele wie nie zuvor. Hintergrund ist ein sprunghafter Anstieg solcher Angriffe und Anfeindungen gegen Juden in Deutschland. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober allein 2.787 Fälle geschahen, von da an bis zum Jahresende. In den letzten 2 bzw. 2,5 Monaten des Jahres sind 2.787 Fälle geschehen. Die Selbstverständlichkeit, dass Grundrechte auch für Jüdinnen und Juden gelten, sei bedroht, warnte Rias. In allen Lebensbereichen werden Jüdinnen und Juden angefeindet, bedroht und angegriffen. Ein offenes jüdisches Leben ist seit dem 7. Oktober noch weniger möglich als zuvor. Die Normalisierung von Antisemitismus müsse Einhalt geboten werden. Der Bundesverband Recherche und Informationsstellen Antisemitismus unterhält ein Netzwerk von Meldestellen in 11 Bundesländern, bei den Betroffenen und oder Zeugen solche Vorfälle dokumentieren lassen können. Es geht dabei um Angriffe, Bedrohungen, aber auch um Pöbeleien oder Anfeindungen, die nicht immer strafrechtlich verfolgt werden. Die Zahl unterscheidet sich also von der offiziellen Kriminalstatistik. Gegen Jahresende hatten sich gewalttätige Vorfälle gehäuft. Rund 2/3 aller Fälle von extremer Gewalt, von Angriffen und Bedrohungen hätten sich nach dem 7. Oktober ereignet. Rias erwähnt den versuchten Brandanschlag zweier Unbekannter auf eine Berliner Synagoge Mitte Oktober 2023 sowie 2 Brandanschläge auf das Haus einer jüdischen Familie im Ruhrgebiet wenige Tage später. Zugenommen hätten zudem Vernichtungsdrohungen gegen jüdische Institutionen und Personen. Verrückt. Verrückt. Das ist ja nicht eine nationale Entwicklung, das ist eine internationale Entwicklung. Antisemitismus seit dem 7. Oktober ist einfach, das ist einfach verrückt, wie gespiked das ist. WikiLeaks Gründer Julian Assange ist auf dem Weg in die Freiheit. Mehr als 10 Jahre dauerte der Rechtsstreit um eine Auslieferung von Julian Assange an. Nun darf er wohl in seine Heimat Australien zurückkehren. Hintergrund ist ein Deal mit den USA, der ein Schuldbekenntnis des WikiLeaks-Gründers vorsieht. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird offenbar einen Deal mit den US-Behörden eingehen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf US-Gerichtsunterlagen. Der Whistleblower will sich im Rahmen einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium schuldig bekennen. Im Anschluss an seine Schuldbekenntnis und eine Verurteilung wegen Spionagevorwürfen soll er in seine Heimat Australien zurückkehren. Das geht aus den Montagabend veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervor. Ein Gericht muss die Einigung allerdings noch absegnen. Nach Angaben der Enthüllungsplattform ist Assange frei. Er habe das Hochsicherheitsgefängnis bei London, in dem er seit 5 Jahren inhaftiert war, und Großbritannien verlassen, erklärt WikiLeaks in der Nacht. Das Portal veröffentlichte in der Nacht ein Social-Media-Video, das zeigen soll, wie der 52-Jährige am Montag am Flughafen Stansted ein Flugzeug besteigt. Seine Ehefrau Stella Assange repostete den Clip und schrieb: Julian ist frei. Sie bedankt sich bei allen Unterstützern. Im Interview mit der BBC sagte die Frau des WikiLeaks-Gründers, sie habe sich in den vergangenen Tagen in einem Wirbelwind der Gefühle befunden. Noch etwa 24 Stunden bevor Assange Großbritannien verlassen habe, sei es sich unsicher gewesen, ob der Deal wirklich zustande komme. Zitat: Ehrlich gesagt ist es einfach unglaublich. Es fühlt sich an, als wäre es nicht real, sagte Stella Assange der BBC. Doch erst, wenn der Richter den Deal absegnet, ist es formell gültig, mahnte sie. Darüber, was das Paar machen werde, wenn Assange wirklich nach Australien zurückkehrte, habe sie sich noch keine Gedanken gemacht, so Stella. Auch die Kinder des Paares wissen demnach bisher nichts von der möglichen Rückkehr ihres Vaters nach Australien. Sie habe ihnen zunächst erzählt, sie würden dort die Großeltern besuchen, sagte Stella, die selbst von London nach Australien geflogen waren, um dort die Ankunft ihres Gatten zu erwarten. Das Wichtigste sei, dass sich ihr Mann nun gesundheitlich erhole. Sein Zustand in den vergangenen 5 Jahren Haft beschrieb Stella als schrecklich. Christine Assange, die Mutter des 52-Jährigen, äußerte sich in einer Erklärung dankbar, dass das Martyrium eines Sohnes endlich ein Ende findet. Ebenso wie Stella Assange dankt sie den unsichtbaren, hart arbeitenden Menschen, die das Wohlergehen ihres Sohnes über alles andere gestellt haben, zitierte der australische Sender ABC aus der Mitteilung. Auch Assanges Vater, John Shipton, sagte im Gespräch mit dem Sender, es sieht so aus, als ob Julian sein normales Leben mit seiner Familie und seiner Frau Stella genießen kann. So habe ich es verstanden. Eine offizielle Bestätigung der britischen Behörden für den Deal zwischen Assange und den USA liegt bislang nicht vor. Der australische Premierminister Anthony Albanese begrüßte die Freilassung von Assange, kritisierte aber zugleich, der Fall habe sich zu lange hingezogen. Zitat, wir wollen, dass er nach Australien zurückgebracht wird. Assange soll den Plänen nach bereits an diesem Mittwoch von einem Gericht in einem entlegenen US-Außengebiet erscheinen, auf den Marianeninseln. Die Inselgruppe liegt im Westpazifik nördlich von Assanges Heimat Australien und steht unter Hoheitsgewalt der USA. Die Anhörung soll auf Sapien, der größten Insel der nördlichen Marianen, stattfinden, da Assange eine Reise auf das Festland der USA ablehnt. In einem Brief des US-Justizministeriums heißt es, es werde erwartet, dass sich Assange bei dem Gerichtstermin dort der Verschwörung zur unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig bekennt. Im Anschluss soll er nach Australien weiterreisen. US-Medien zufolge sollen Assange gut 5 Jahre Haft verurteilt werden, die er aber bereits in Großbritannien verbüßt habe. Assange ist in den USA wegen Spionage in 17 Fällen und des Vorwurfs des Computermissbrauches angeklagt, weil er vor fast 15 Jahren auf seiner Enthüllungsplattform WikiLeaks eine ganze Reihe von geheimen US-Dokumenten veröffentlicht hatte. In ihnen geht es um das Vorgehen des US-Militärs im Irak und in Afghanistan. Die USA warfen dem Australier unter anderem Geheimnisverrat vor, der Menschenleben gefährdet habe. Unterstützer sehen Assange dagegen als Journalist, der mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Er hat nicht mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt, er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt. Dies sei im Interesse der Öffentlichkeit. Der Prozess politisch motiviert, so der Vorwurf. Die US-Regierung steht hingegen auf dem Standpunkt, Assanges Handlungen seien über die eines Journalisten hinausgegangen. Bei einer Verurteilung ohne eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft könnten Assange wegen Spionage bis zu 175 Jahre Haft drohen. Der Rechtsstreit um die Auslieferung an die USA zieht sich seit mehr als 10 Jahren. Assange saß seit 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Zuvor hatte er jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht, nachdem schwedische Behörden ihn wegen Vergewaltigungsvorwürfen ins Visier genommen haben. Letztlich wurden diese Anschuldigungen aber mangels Beweisen fallen gelassen. Ein britisches Bezirksgericht hatte einen Antrag der USA auf Auslieferung 2021 mit der Begründung abgelegt, dass sich Assange wahrscheinlich das Leben nehmen würde, wenn er unter strengen Haftbedingungen in den USA festgehalten würde. Höhere Instanzen kippten das Urteil, nachdem die USA Zusicherungen gemacht hat. Die britische Regierung unterzeichnete im Juni 2022 einen Auslieferungsbefehl. Assange ging aus seiner Haft heraus gegen die drohende Auslieferung in die USA vor. Mit Erfolg. Im Mai hatte der High Court entschieden, dass der WikiLeaks-Gründer Berufung gegen seine Auslieferung einlegen darf. Assanges Anwälte hatten die Zusicherung der USA für die Sicherheit des 52-Jährigen als eklatant unzureichend kritisiert. Es sei nicht sichergestellt, dass Assange in den USA den vollen Schutz durch die Pressefreiheit genießen werde. Oh, ihr seht, wie lange das schon geht, ne? Die Nachricht von dem Deal mit der US-Justiz kommt nicht gänzlich unerwartet. US-Präsident Joe Biden war unter wachsendem Druck geraten, das sich lange hinziehende juristische Drama mit Assange fallen zu lassen. Im Februar hatte die australische Regierung ein offizielles Gesuch in diesem Sinne gestellt. Biden gab an, dies erwägen zu wollen und weckte damit Hoffnungen von Assanges Anhängern. In den USA verurteilte der frühere US-Vizepräsident Mike Pence heute die Verständigung mit der US-Justiz als Justizirrtum, der den Einsatz und die Opfer der Männer und Frauen unserer Streitkräfte entehrt. Die chinesische Außenministerin Mao Ning erklärte, dass die WikiLeaks-Enthüllung es der internationalen Gemeinschaft ermöglicht hätte, mehr Fakten und die Wahrheit zu verstehen. Wir begrüßen die Freilassung von Julian Assange aus der Haft im Vereinigten Königreich, schrieb die Sprecherin des Menschenrechtsbüros Liz Trossel, der Nachrichtenagentur AFP. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, sie sei sehr froh, dass dieser Fall, der überall auf der Welt sehr emotional diskutiert wurde und vielen Menschen bewegt hat, nun endlich eine Lösung gefunden hat. Der Deutsche Journalistenverband reagierte mit Jubel, der jahrelangen Kampf seiner Angehörigen und vieler internationaler Journalisten und Menschenrechtsorganisationen war erfolgreich. Das ist doch mal was, oder? Julian Assange ist frei. Wow. Dass ich das noch erleben darf, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er verrottet in dem Loch, in dem er geschmissen wurde. Demonstranten stürmen das Parlament in Kenia. Proteste gegen Steuererhöhungen. Bei Protesten gegen Steuererhöhungen haben Demonstranten in der kenianischen Hauptstadt Nairobi das Parlamentsgebäude gestürmt. Mehrere hundert Menschen durchbrachen die Absperrung rund um das Parlament. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und scharfe Munition ein. Es soll zahlreiche Verletzte und auch Todesopfer gegeben haben. Die Lage gestaltet sich derzeit sehr unübersichtlich. Einige Demonstranten versuchten, in das Gebäude zu gelangen, aus dem Inneren schlugen Flammen. Im Parlament selbst hatte zuvor die dritte Lesung des Steuergesetzes stattgefunden. Anschließend billigten die Abgeordneten die Vorlage, denn Kenia ist hoch verschuldet. Auch in anderen Teilen des Landes soll es Proteste geben. Viele Menschen befürchten, dass durch das Gesetz die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Da die Situation in Kenia diesbezüglich noch sehr, sehr unübersichtlich ist, informiere ich euch erstmal nur mit diesem sehr grundsätzlichen Abriss darüber, dass das da gerade passiert. Nicht, wie die einzelnen Details aussehen, weil wir werden die nächsten Tage wahrscheinlich davon noch ein bisschen mehr hören, denn das ist einfach gerade zu chaotisch, um was Spezifisches zu sagen. Ne? Also, wenn ihr wissen wollt, okay, da passiert gerade was, dann muss das erstmal reichen. Die EU startet die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Die Europäische Union hat offiziell die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnet. Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten und Abgesandte aus der Ukraine trafen in Luxemburg zu einer ersten Sitzung zusammen, bei der unter anderem die Übergabe der Leitlinien für die Gespräche geplant war.
Do more with up to 5 times more power, more versatility and more features than any ordinary handheld trimmer. When you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all-steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Dies ist ein historischer Moment für uns alle und ein Meilenstein in unserer Beziehung, sagte die belgische Außenministerin Hadja Labib im Namen der EU zum Auftakt der Gespräche. Der Erweiterungsprozess sei eine geopolitische Investition in Frieden, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand. Auch der ukrainische Regierungschef Denis Schmial sprach von einem historischen Moment für sein Land und die EU. Wie lange die Beitrittsverhandlungen dauern werden und ob sie überhaupt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden können, ist offen. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei würden beispielsweise bereits seit 2005 gestartet. Sie liegen allerdings heute nach fortdauernden Rückschritten des Landes in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte vollständig auf Eis. Labib erinnerte daran, dass weitere Fortschritte im Beitrittsprozess an die Erfüllung von Bedingungen geknüpft sind und theoretisch auch wieder rückgängig gemacht werden können. Zitat: Die EU erwarte von der Ukraine, dass sie weiterhin Verantwortung übernimmt und die Glaubwürdigkeit ihrer Zusagen und ihres politischen Willens durch die Umsetzung notwendiger Reformen zeigt. Als konkretes Beispiel nannte sie Reformen in dem Bereich Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, die Stärkung der demokratischen Institutionen und eine Reform der öffentlichen Verwaltung. Besonders Augenmerk darauf auf die Justizreform, den Kampf gegen Korruption sowie den Schutz und diskriminierungsfreie Behandlung von nationalen Minderheiten gelegt werde. Zuletzter Punkt ist vor allem für das EU-Land Ungarn wichtig, das eine ungarische Minderheit in der Ukraine als benachteiligt ansieht und immer wieder mit einer Blockade des Beitrittsprozesses gedroht hat. Auf der Tagesordnung der ersten Regierungskonferenz am Dienstag stand eine Vorstellung der Leitlinien und Grundsätze für die Verhandlungen durch die EU. Erste inhaltliche Gespräche dürften nach Angaben von Diplomaten im Verlauf der nächsten 12 Monate beginnen. Bis dahin muss die EU-Kommission noch in einem sogenannten Screening prüfen, inwieweit das nationale Recht der Beitrittskandidaten noch vom EU-Recht abweicht. Ja. LOL, Deutschland fordert ein anderes Land, die Verwaltung zu reformieren. Was darf Satire? Genau. Die EU ist Deutschland und da die EU Deutschland ist, fordert Deutschland die Ukraine dazu auf, die Verwaltung zu reformieren. Da hast du ganz, ganz strategisch diesem Artikel gefolgt, den ich hier gerade langsam und klar vorgelesen habe. Das ist korrekt. Du hast die Aufgabe mit Bravour gelöst. Ein Update über einen Geiselnehmer in der Vergangenheit, denn der wurde heute wohl verurteilt. Salman E. drohte sich mit seiner Tochter in die Luft zu sprengen. Nun muss der Geiselnehmer von Hamburg Flughafen für 12 Jahre ins Gefängnis. Vor Gericht wird es noch einmal laut. Salman E. will unbedingt das erste Wort haben in dieser Urteilsverkündung. Noch während sich Besucher und Prozessbeobachter erheben, beginnt er eine Erklärung zu verlesen. Er ist aufgebracht, seine Worte überschlagen sich, sind kaum zu verstehen. Er habe das alles nur für seine Tochter getan, soll wohl der Kern der Triade sein. Doch Thorsten Schwarz, Vorsitzender Richter am Hamburger Landgericht, ruft den Angeklagten zur Ordnung. Zitat: Wir haben noch gar nicht angefangen. Immer wieder hat Salman E. während der vergangenen 10 Verhandlungstage versucht, sich als Leidtragender eines Sorgerechtsstreits, als verzweifelter Familienvater darzustellen. Zitat: Wenn etwas nicht lief, wie sie wollten, haben sie geschrien und auf den Tisch gehauen, sagte Schwarz sichtlich verärgert. In epischer Breite habe der 35-Jährige die Ungerechtigkeit beklagt, die ihm widerfahren sei. Keinen Gedanken habe er an seine Tochter verschwendet, die noch unter der Tat leide, mit der ihr Vater eine ganze Stadt in Atem hielt. Am Abend des 4. November 2023 entführte Salman E. die 4-Jährige aus der Wohnung seiner Ex-Frau in Stade, in Niedersachsen. Mit einem gemieteten Audi raste er zum Hamburger Flughafen, durchbricht das Nordtor, 3 Schranken und rollt bis aufs Vorfeld. Dort wirft er Brandsätze aus dem Auto, feuert mit einer Pistole in die Luft, parkt unter einer Maschine der Turkish Airlines, in der sich noch die Besatzung aufhält. Er fordert, dass ihm ein Flugzeug zur Ausreise zur Türkei zur Verfügung gestellt wird. Er trage einen Sprengstoffgürtel. Habe Bomben deponiert, sagte Salman E. Der Polizei am Telefon. Seine Tochter sitzt auf seinem Schoß. Es folgt eine der längsten Geiselnahmen in der Geschichte Deutschlands. Der Flugverkehr am wichtigsten Airport des Nordens ist unterbrochen. 240 Flüge werden gestrichen und umgeleitet. 3500 Passagiere sind betroffen. Nach mehr als 18 Stunden ergibt sich Salman E. Der Fall löst eine Debatte über die Sicherheit an Flughäfen aus. Der Sprengstoffgürtel stellt sich als Attrappe heraus, gebastelt aus Kabeln, Alufolie und Kinderbüchern. Nun muss Salman E. für 12 Jahre ins Gefängnis. Die Strafkammer spricht den 35-Jährigen am Dienstag wegen Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, vorsätzlicher Körperverletzung, Besitzes von Munition schuldig, folgt damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Von einer Wahnsinnstat spricht Richter Schwarz in seiner Urteilsverkündung, die kurz, aber deutlich ausfällt. Zitat: Sie haben Ihre persönlichen Angelegenheiten zu einer Angelegenheit Hamburgs, ja Europas gemacht. Nichts anderes sei dies als Selbstjustiz eines narzisstischen, egozentrischen, fanatischen Straftäters. Schwarz lobte die Arbeit der Polizei, denen es gelungen sei, den Nervenkrieg unblutig zu beenden. Er schaut den Angeklagten unverwandt an. Faustrecht, Herr E., haben wir niemals akzeptiert. Der Angeklagte knetet seine Hände, schüttelt den Kopf, dann bricht es erneut aus ihm heraus. Ein wütender Wortschwall gegen Richterbank. Die Sicherheitskräfte hinter ihm sind bereits einzuschreiten. Doch Thorsten Scherz schreit nun selbst so laut ins Mikrofon, dass seine Stimme Störgeräusche erzeugt. Genug! Hören Sie zu! Und das tut der Angeklagte. Mit teilnahmelosem Blick verfolgt er, wie das Gericht das Scheitern seiner Beziehung schildert. Voller Gewalt sei diese gewesen. Fast in den Zit habe Salman E. seine Ex-Frau getrieben. Noch heute sei sie in psychologischer Behandlung. Das Oberlandesgericht Celle hatte der Mutter das alleinige Sorgerecht zugesprochen, nachdem Salman E. schon 2022 versucht hatte, die gemeinsame Tochter in die Türkei zu entführen. Dieser Fall endete mit einer Geldstrafe. Schwer erträglich nennt der Richter Verhalten und Weltbild des Angeklagten. Was Sie über Frauen denken, wie Sie Ihre Tochter als Eigentum betrachten. Salman E. habe durch seine Tat genau das Gegenteil erreicht. Nach Verbüßen ihrer Strafe werden sie ziemlich sicher abgeschoben werden. Aber ihre Tochter, die bleibt hier. Sie ist deutsche Staatsbürgerin. Sie liebt dieses Land. Mit der Haftstrafe von 12 Jahren hat das Gericht den Strafrahmen weitestgehend ausgeschöpft. Zugunsten des Angeklagten wurden dessen Geständnisse zum Protestaustakt gewertet und der Umstand, dass er seine Tochter schlussendlich freigelassen hat. Jedoch handelte es sich um eine Wiederholungstat und Salman E. zeigte im Verlauf des Verhandlungen keine Reue. Dem Angeklagten sei es nie um das Wohl seiner Tochter gegangen, schließt Thorsten Schwarz. Aber wie wir gehört haben, liebt das Kind sie immer noch. Das ist die einzige Hoffnung, an die sie sich klammern können, wenn sie ihre Tochter jemals wiedersehen wollen. Boah, das nenne ich mal hart. Aber 12 Jahre Haft für den Geiselnehmer von Hamburg im November letzten Jahres. Wir haben auch darüber berichtet. Und ich habe euch ja gesagt, ey, wenn da irgendwelche Verhandlungen kommen, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. 12 Jahre... Ich weiß nicht, es ist immer sehr schwierig, das als unbeholfener Zivilist einzuschätzen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Hätten aber ruhig noch ein Jährchen mehr sein können, gefühlt. Aber trotzdem, das ist erstmal was. Für ein deutsches Urteil relativ viel. Schon zweistellig. Das ist für ein deutsches Urteil schon relativ viel, muss man sagen. Okay, das aus der Süddeutschen Zeitung. Apropos Überraschung. Von der Leyen soll 2. Amtszeit bekommen. Ursula von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin bleiben. Die Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien wollen sie erneut nominieren. Allerdings muss sie noch vom EU-Parlament gewählt werden. Staats- und Regierungschefs des europäischen Parteienfamilie haben sich nach Informationen des ARD-Studios Brüssel darauf verständigt, die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission zu nominieren. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur DPA über die Einigung berichtet. Die Einigung sieht auch vor, dass die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas den Posten der EU-Außenbeauftragte bekommt. Zum Präsidenten des Gremiums der Staats- und Regierungschefs soll für zunächst 2,5 Jahre der frühere portugiesische Regierungschef António Costa gewählt werden. In dieser Position wäre der Sozialdemokrat denn dafür zuständig, die EU-Gipfel vorzubereiten und die Arbeitssitzung zu leiten. Wenn Costa den Job gut macht, soll er nach gängiger Praxis auch noch eine zweite Amtszeit bekommen können. Der Kommissionsvorsitz und der Posten des EU-Außenbeauftragten werde für eine EU-Legislaturperiode, also für etwa 5 Jahre, vergeben. Grundlage der Einigung, die noch beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag formuliert werden muss, ist das Ergebnis der Europawahl vor mehr als etwa 2 Wochen. Bei ihr erzielte das Mitte-Rechts-Bündnis EVP mit von der Leyen als Spitzenkandidatin das mit Abstand beste Ergebnis. Auf Platz 2 landet die europäische Parteienfamilie der Sozialdemokraten und auf Platz 3 die Liberalen. Nach der zu erwartenden Nominierung muss von der Leyen noch von einer Mehrheit im Europäischen Parlament gewählt werden. Dafür wird sie in den kommenden Wochen bei Abgeordneten für Unterstützung werben müssen. Die Abstimmung wird frühestens in der 3. Juliwoche angesetzt und gilt als höchste Hürde auf dem Weg zu einer zweiten Amtszeit. Grund ist, dass in geheimer Abstimmung gewählt wird und von der Leyen im Parlament vergleichsweise viele Kritiker hat. So bekam sie bei der Wahl 2019 nur 9 Stimmen mehr als notwendig. In der Präsidentschaft der EU-Kommission gilt als die mit Abstand wichtigste Position, die nach der Europawahl neu zu besetzen ist. Dem Amtsinhaber bzw. der Amtsinhaberin sind etwa 32.000 Mitarbeiter unterstellt, die unter anderem Vorschläge für neue EU-Gesetze machen und die Währung der europäischen Verträge überwachen. Zudem sitzt die Kommissionspräsidentin bei fast allen großen internationalen Gipfeltreffen G7, G20 als EU-Repräsentantin am Tisch. Ja, ich weiß gar nicht, ob es einen besseren Kandidaten gibt, aber ich hoffe, dass es einen besseren Kandidaten gibt als Flinten-Uschi, Alter. Die Tatsache, dass die 2-mal dann EU-Präsidentin wäre, nachdem sie hier ein Unternehmensberatungsdebakel in Deutschland hinterlassen hat, mit externen Beratern zu horrenden Gebühren, also das ist der Wahnsinn. Und es zeigt einfach nur, dass man politisch noch alles erreichen kann, selbst wenn man das letzte korrupte Mistschwein ist. Eine Agrarreform. Die Ampelkoalition einigt sich auf Entlastungspaket für die Landwirtschaft. SPD, Grüne, FDP haben sich auf ein Entlastungspaket für die Landwirtschaft geeinigt. Das teilten die Fraktionschefs der 3 Regierungsparteien in Berlin mit. Dabei geht es unter anderem um steuerliche Entlastung, weniger Bürokratie und eine stärkere Stellung der Landwirte in der Lieferkette bis zum Handel. Wie versprochen, würden die landwirtschaftlichen Betriebe entlastet und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft gestärkt, erklärt die Fraktionsvorsitzende Münzenich, Hasselmann und Dürr. Die Umsetzung sei nun Aufgabe von Bund und Ländern. Ein Teil der Erleichterung soll demnach bereits in der kommenden Woche im Bundestag verabschiedet werden. Die Koalition hatte angekündigt, bis zum Sommer Maßnahmen zur Entlastung von Landwirten zu beschließen, um die Zukunftssicherheit der Branche zu sichern. Hintergrund waren Proteste von Bauern Anfang des Jahres, die sich unter anderem gegen die schrittweise Streichung von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel richteten. Monatelang hatten Landwirte bundesweit regelmäßig Kundgebungen organisiert und mit Blockadeaktionen den Verkehr lahmgelegt. Einen Teil der Kürzungspläne nahm die Bundesregierung daraufhin zurück. Die Abschaffung der Vergünstigungen beim Agrardiesel wurde auf 3 Jahre gestreckt. Und nun gibt es nicht nur von europäischer Seite Vergünstigungen, die ja auch schon von europäischer Seite angekündigt wurde, für die armen Landwirte, die im letzten Jahr 30 bzw. 32% mehr Umsatz gemacht haben, weil diese Landwirte vom Krieg in der Ukraine ganz besonders profitieren, sondern auch von der Bundesregierung gibt es nochmal Steuererleichterung und weniger Bürokratie. Ich finde das schade, weil gerade mit den Entlastungen viele Einschnitte im Umweltschutz einhergehen und das unter anderem, was von der EU gekommen ist, ein Vorteil ist, nämlich kleinere Landwirte müssen keine Kontrollen mehr befürchten. Also schon ziemlich wild tatsächlich. Ich dachte, das aus der EU kommt, reicht. Aber es scheint nicht zu reichen, weil der Lobbyverband der Bauern ist ja relevanter, als wenn sich irgendwelche Linken auf die Straße kleben, um die Welt zu retten mit einer naiven Idee. Aber am Ende des Tages haben die einen einen Lobbyverband und die anderen nicht, obwohl beide mit den gleichen Methoden gearbeitet haben. Sie haben den Verkehr blockiert. Die Heuchlerei der deutschen Gesellschaft in diesem Zusammenhang, die Heuchlerei der Tatsache, wie mit diesen Protesten umgegangen wird, ist unermesslich, aber zu erwarten, ne? Zu erwarten. Ich wollte euch nur up-to-date halten, weil das hat man ja mehr oder weniger kommen sehen. So, das waren die Nachrichten.